Howdy, zu einer neuen Folge Gruppentherapie 90s ohne Red Flags. War ein bisschen unangenehm letzte Woche, ne? Hab in meiner eigenen Podcast-Folge geheult, aber hey, wer hat noch nicht in der Therapie geheult? Ich weiß, das ist keine Therapie, ist mein Podcast. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das hat das Eis gebrochen. Ich merke, dass ich an diese Podcast-Episode lockerer, unüberlegter rangehe. Bei den ersten 2, 3 Folgen war ich noch in meinem Kopfskript und war mir irgendwie unsicher, wie kann ich meine Rolle finden als Showhost, Moderation, gleichzeitig mit einem gewissen Maß an Expertise, aber keine Expertin, selber in Therapie, aber in keiner Live-Therapie. Und ich kann meine Rolle gar nicht definieren, aber ich habe das Gefühl, sie innerlich gefunden zu haben. Und so ein kleiner Heuli kann ja auch immer ein kleiner Icebreaker sein. Wie bin ich also heute hier? Ich bin heute gut hier. Ich bin heute gut hier. Der Heuli war gestern. Und ich habe nicht so viel geschlafen. Ich war früh wach, habe schon gegrübelt, habe schon geheult. Und dann konnte ich aber erkennen, was da passiert ist oder was da passiert und wie ich mich da rausholen kann. Genau das will ich heute mit euch teilen. Ich habe schon 2 grüne Tee-Intus. Vielleicht rede ich also ein bisschen schneller als sonst, aber vielleicht ist das auch ganz gut. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Podcast-Folge, oder? Was ist denn da passiert, Maria? Dass du tränenreich schlecht über dich selbst sprichst, so ausweglos alles erscheint. Und das kann ich rückblickend gut zusammenfassen. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen, wenn ihr das hört, 3 Wochen bewusst öffentlich gemacht, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen habe. Ja, nicht, um ihr zu schaden, sie zu beschämen, zu bestrafen, was auch immer. Und das Gleiche gilt auch für mich. Also auch mit mir wollte ich das nicht machen. Ich wollte auch mich nicht beschämen oder bestrafen, sondern ich habe abgewogen. Ich bin ja schon die 0 von 10 Tochter und kann da nichts mehr gewinnen. Und da hat sich auch in den letzten 9 Monaten nichts bewegt. Ich bin aber auch eine Person, die seit über 10, 12 Jahren Themen der mentalen Gesundheit bespricht und darstellt. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bücher, Podcast, Instagram, also kurz und langweilig. Das klingt, als wäre es öde, ist es aber nicht. Ich finde, mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema und ich habe einfach abgewogen. Was ist wichtiger? Was meine Mutter, zu der ich eh keinen Kontakt habe, darüber denkt? Oder in einer breiteren Masse aufzuklären über dieses Eltern-Kind-Mutter-Tochter-Thema und was dahinter steckt? Und Lösungsansätze aufzuzeigen, also dieses Schweigen bewusst zu brechen. Ja, dazu habe ich mich vor ungefähr 2, 3 Wochen entschieden. Und ich habe schon gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat, weil das natürlich nochmal ein größerer Schritt ist. Ich glaube, dass das in allen Kontaktabbruchs-Situationships Thema ist, dass das dann öffentlicher wird. Nur, da ich als Person in der Öffentlichkeit stehe, hat das irgendwie natürlich nochmal eine andere Wirkung, einen anderen Boomerang, der da auch kommt. Ich persönlich bin sehr überrascht, wie positiv die Reaktionen waren, wie wertschätzend, wie einfühlsam, wie verständnisvoll. Und dass es insgesamt auch in den Kommentaren und im Austausch sehr konstruktiv, sehr empathisch zuging. Und ich kann mich nur an einen Kommentar erinnern, der gesagt hat, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber dann auch nicht so richtig beantworten konnte, warum. Mich hat das Thema ja aber dennoch bewegt. Immer in den letzten 9 Monaten, aber wenn das Thema ganz bewusst im Raum steht, und damit stand es sehr im Raum, dann macht das was mit mir. Ich hatte auch ein sehr aufwühlendes, wenn auch heilsames Gespräch, nicht mit meiner Mutter, und daran anschließend eine Therapiestunde, in der ich viel Raum einnehmen konnte und darüber sprechen konnte. Und auch da waren heilsame Momente, aber auch aufwühlende Momente. Und das war in der letzten Woche. Und ich habe gemerkt, dass es mir seitdem nicht so gut ging. Ich stand auch noch kurz vor meiner Periode und habe eine fette Rachenentzündung gehabt. Und ich hatte zu wenig im Blick, was das mit mir macht. Denn es ist ja nicht so, dass auf einen Schlag die Angst- und depressive Stimme ganz laut quakt. Also zumindest bei mir nicht, sondern das steigert sich so. Und das hat sich eben dann über die Tage gesteigert. Und die heulende Podcast-Episode war der Peakpoint. Und ich habe auch an dem Abend ganz viel noch geweint. Wir hatten noch einen echt unschönen Streit. Ich habe, wie gesagt, nicht so gut geschlafen und habe auch am Morgen schon geweint. Und dann ist das aber passiert. Dann ging das Erinnerungsmomentum los. Sag mal, wie fühlst du dich denn hier gerade? Das fühlt sich alles so bedrohlich an, so unausweichlich, so als könnte ich nichts daran verändern, an dieser Gefühlslage. also die hatte ja nicht mal was mit meiner Mutter zu tun, sondern im Endeffekt ging es um dieses Selbstwertthema, falls jemand die letzte Podcast-Folge nicht gehört hat. Es ging um Selbstwert, es ging um meine Arbeit. Ich habe meinen Job massiv in Zweifel gezogen. Das mache ich übrigens häufig in so Angst- und depressiven Phasen und habe dabei mich und meine Arbeit abgewertet, weil da leider eine zu enge Verknüpfung ist, an der ich ja arbeite. Und dass das Gefühl dahinter so groß, so bedrohlich wird, da sind dann Gott sei Dank heute Vormittag meine Alarmglocken angegangen. Immer wenn ein Gefühl sich existenziell anfühlt, ist es erinnert. Es sei denn, da steht jemand mit der Schusswaffe vor euch, dann ist die existenzielle Bedrohung sehr real. Das ist aber für gewöhnlich nicht der Fall. Und das war eine der Sachen, als ich die in der Therapie gelernt habe, konnte ich mit meinen Gefühlen anders umgehen, weil ich verstanden habe, das ist gar nicht real. Das ist meine Angst, die das gerade so groß macht und das muss gar nicht krass. Okay. Meine erste Übung war damals, das dann zu beobachten. Das auszuhalten und zu beobachten, das ist gar nicht so einfach. Aber es hat geholfen, weil ich gemerkt habe, das geht auch wieder. Und besonders schön ist es, wenn meine depressive Stimme dann der Angst so flößt, was doch noch alles schief gehen könnte und wie schlecht es ausgehen kann und dass es da auf jeden Fall keinen Weg rausgeht. Es ist wie so ein Endzeit-Szenario, kreiert von Roland Emmerich. Hört sich jetzt lustig an, macht in dem Moment offensichtlich gar keinen Spaß. Und vielleicht kennt ihr diese Momente. Mir hat das sehr geholfen zu wissen, dass das meine angst- und depressive Stimme ist. Also, dass das gar nicht real ist, dass es auch gar nicht so bedrohlich ist, sondern dass da gerade diese Stimmen am Werk sind. Ich betone nochmal, ich bin nicht schizophren. Ich meine damit nicht, dass wirklich andere Stimmen zu mir sprechen. Aber wir können ja entlarven, in welcher Tonalität spreche ich gerade mit mir. Was für ein Nachhall ist da? Woher kenne ich diese Stimmlage? Wer hat diese Worte schon benutzt? Ich kann ja sehr häufig meine Mutter dann entlarven in meinem Kopf, die da eigentlich zu mir spricht, was ich übernommen habe, weil die Worte, die wir als Kinder vor allem und immer wieder hören, die werden für uns wahr, leider. Und jetzt manövriere ich mich da raus. Gut, ich habe das also heute Morgen gemerkt, existenziell bedrohlich, krass erinnert. Oh, Angst und depressive Stimme am Werk. Und da ich das ja schon eine Weile mache und eine Weile beobachte und übe, konnte ich mich dann da rausholen. Das hätte ich vor der Therapie nicht gekonnt oder auf jeden Fall nicht so schnell. Da haben solche Zeiträume sehr, sehr viel länger angehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rauskam, um ehrlich zu sein. Und die werden aber kürzer. Das waren ja jetzt so 1-2 Tage, in denen ich richtig lost am Boden war und so ein paar Tage davor, wo sich das schon abgezeichnet hat. Das ist ja, finde ich, ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum. Und dadurch, dass ich das schon mehrfach gemacht habe, dieses Beobachten und Aushalten, konnte ich diese Stimmen jetzt entlarven und konnte als allererstes ein ganz klares Stopp-Signal setzen. Stopp. Die kleine Maria in mir, diese innere, verletzte Maria, die ist hier gerade und die nimmt ganz viel Raum ein, weil die sich in ihren Gefühlen nicht gesehen und nicht gehört gefühlt hat damals und weil sie damals nicht beeltert wurde. Aber ich kann sie jetzt beeltern, ich kann das nachholen. Ich kann innerlich mit mir in diesen Dialog gehen und sagen, ich sehe dich, das muss schlimm gewesen sein, aber jetzt ist das nicht so. Danke, dass du mir Bescheid gibst, dass du mich schützen willst. Ich bin für dich da. Ich halte dir dann auch echt so imaginär so ein bisschen die Hand. Und dann kann die erwachsene Maria wieder viel mehr Raum einnehmen und kann sagen, okay, das ist hier nicht ausweglos und das ist auch nicht das Ende, Roland Emmerich, sondern du bist erwachsen. Du kannst handeln, du kannst Verantwortung übernehmen. Was kannst du konkret tun, um das Problem zu lösen? Was kannst du in diesem Moment machen, damit das Problem kleiner wird? Und es gibt immer was, wir können immer bewusst aktiv werden, nicht kein blinder Aktionismus. Und genau das habe ich dann heute gemacht. Ich habe ganz bewusst mich hingesetzt, gesagt, okay, du hast 2 Tage so viel gearbeitet, heute wirst du nicht arbeiten. Du wirst dich heute gut um dich kümmern, denn das brauchst du und das hast du verdient und das ist ein guter Ausgleich. Und dann gehst du morgen an den Schreibtisch. Wenn das Haus ordentlich ist und du schöne Zeit mit deinen Kindern hattest, wenn du dich regenerieren konntest und regulieren konntest. Und dann kannst du damit weitermachen. Aber jetzt nutzen wir den Tag, um erstmal bei uns anzukommen. Ich habe mir also selber Überstunden gegeben, um mich gut um mich zu kümmern. Denn genau das brauche ich und genau das habe ich vernachlässigt. Und es ist für mich immer wieder ein schönes Gefühl zu merken, dass ich mich mittlerweile alleine aus so angst- und depressiven Phasen holen kann. Dass ich gelernt habe, was ich dann brauche, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich wieder bei mir ankommen, mich quasi auf so einen Nullpunkt setzen und wie kann ich dann wieder in meinem Rhythmus, in meinem Alltag, in meinen gesunden Strukturen ankommen. Das ist so wertvoll und ich bin meiner Therapeutin, meiner Gruppentherapiebande und diesen ganzen Möglichkeiten so dankbar. Das sind die Dinge, die ich immer im Leben können wollte. Und jetzt lerne ich die. Und davon werde ich ja immer profitieren, auch wenn diese Therapie irgendwann ein Ende hat. Dann werde ich diese Dinge gelernt haben und dann werde ich zukünftig mit Herausforderungen anders umgehen. Das wird mich nicht mehr umhauen und ich werde nicht mehr ständig am Boden liegen, sondern es wird auch nach der Therapie sicherlich Probleme in meinem Leben geben. Aber ich gehe anders damit um. Ich kann weiterhin diese kleine Maria in mir beeltern, die das so sehr gebraucht hat, zum Teil immer noch braucht und das darf sie. Und es wird weniger werden und es wird immer mehr Platz für die verantwortungsvolle, erwachsene Maria geben. Und auf die bin ich stolz, auch wenn sie im Internet geheult hat. Ich habe noch ein, zwei Fragen mitgebracht. Die erste finde ich sehr passend. Wie gehe ich mit depressiven Phasen von meinem Partner um? Ganz ehrlich, Abgrenzung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man einen depressiven Partner hat, sich abzugrenzen und sich immer wieder bewusst zu machen, was ist meine Verantwortung? Weil der depressive Partner ja dazu neigt, diese Verantwortung nicht für sich selbst tragen zu können. Weil er in diesen kindlichen Gefühlen ist und in diesen alten Mustern ganz destruktiv, ganz ungesund. Und da kann die Person nichts für, ohne Frage. Aber es ist nicht deine Aufgabe als Partner oder Partnerin, diese Person zu retten oder aufzufangen, sondern das gehört in professionelle Hände. Das braucht professionelle Hilfe. Und dein Partner oder deine Partnerin hat die Aufgabe, sich die zu holen. Und es ist wichtig, sich abzugrenzen und bei sich zu bleiben und das auch deutlich zu machen. Natürlich kannst du für deinen Partner oder deine Partnerin da sein. Du kannst zuhören, soweit du die Ressourcen dafür hast. Und du kannst vielleicht auch mal einen Lösungsansatz bieten. Aber mehr eben nicht. Denn du musst gut auf dich aufpassen. Die Gefahr bei einem depressiven Partner oder einer depressiven Partnerin ist, dass man sich selbst vernachlässigt und verausgabt, um für diesen Partner da zu sein. Und das hilft aber am Ende gar keinem, weil dann landet ihr irgendwann beide in so einer Depression. Deswegen pass gut auf dich auf, sorge gut für dich, grenz dich gut ab. Du hast die Verantwortung für dich und nur für dich. Die zweite Frage würde ich auch gerne noch hier reingeben. Wie kann ich mir selbst vergeben und mit mir Frieden schließen? Da gehen bei mir sofort Gefühle an, Gefühle von Reue, Scham, Schuld. Und ich habe gelernt, dass diese Gefühle nicht dienlich sind, gar nicht. Zum einen dieses Bereuen, wenn wir es besser gewusst hätten, hätten wir es besser gemacht. Erst durch diese Fehler lernen wir ja dazu und würden das heute anders machen. Und gleichzeitig kann da natürlich ein Gefühl bleiben, dass das trotzdem nicht cool war und dass wir nicht fein damit sind, weil das entgegen unserer Werte, unserer Vorstellungen, unserer Moral ist. Und es ist okay, dann kann ich diesen Fehler angucken und kann sagen, das ist für mich so ein Mahnmal. Ich möchte das so nicht wieder machen und kann mich damit bei mir selbst entschuldigen und es aber auch wirklich für die Zukunft anders machen und mir überlegen, wie kann ich das konkret anders machen? Nicht in diesen Gefühlen aus Scham und Schuld verharren, denn die leben uns, sondern zu schauen, wie kann ich es stattdessen machen? Was hilft mir, es anders zu machen? Wie kann ich mich dabei unterstützen lassen? Kann ich mir dafür Ziele setzen? Kann ich das runterbrechen? Ne? Wie auch immer, da gibt es ja ganz viele Ansätze. Aber aktiv zu schauen, wie kann ich das verändern? Wie kann ich diesen Fehler nutzen als Erinnerung daran, es besser zu machen? Meinem Empfinden nach haben wir in Deutschland so eine ganz schwierige Fehlerkultur. Eigentlich sind Fehler nicht erlaubt. Wir müssen alles wissen, alles richtig machen. Ansonsten bestrafen wir uns selbst und werden auch irgendwie so von außen bestraft. Und ich finde das ganz absurd, weil wir ja nur durch Fehler lernen können. Und ich sehe das an meinen Kindern, wie schön das ist, die ihre Fehler machen zu lassen und dann aber auch beobachten zu können, wie sie es beim nächsten, übernächsten Mal schon anders gestalten. Also dieses Vorwegnehmen von Fehlern, das bringt ja auch einfach gar nichts. Und wir sind Menschen. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Es ist menschlich, nicht perfekt zu sein. Und es ist auch überhaupt gar nicht erstrebenswert. Oh, da sitzt eine kleine Kohlmeise auf dem Ast vor meinem Fenster. Oh, sowas erfüllt mich immer ganz doll. Entschuldigung. Und sich da immer wieder in Erinnerung zu rufen, wir haben einfach eine ganz verschobene Fehlerkultur. Und in anderen Kulturen wird das ganz anders gehandhabt. Und ich finde es schön, dass es ein Umdenken gibt und meine Generation mit ihren Kindern häufig schon anders umgeht. Und ich wünsche mir, dass sich das viel, viel mehr etabliert. Wenn meiner kleinsten Tochter etwas umkippt oder runterfällt, dann sagt sie von sich aus schon, ach, das ist mir umgekippt, ist nicht so schlimm, wische ich jetzt auf. Und dann helfen wir ihr oder manchmal macht sie das auch alleine. Aber sie hat gar nicht diesen Impuls von, ich habe einen Fehler gemacht, ich werde bestraft, sondern ist nicht so schlimm. Und ich finde das ganz süß, wie sie das auch selber sagt, ist gar nicht so schlimm. Und diesem Fehler die Wucht nimmt. Und natürlich wirft sie immer weniger um. Und wisst ihr was? Ich werfe heute noch manchmal was um. Ich checke aus. Mir hat die Episode richtig viel Spaß gemacht, weil ich merke, wie viel gelöster ich bin. Und ich habe richtig Bock auf die nächsten Episoden. Außerdem habe ich diese Episode jetzt schon so aufgenommen, dass sie eine Woche im Vorlauf ist. Und wisst ihr, da bleibe ich dran. Das geht nochmal in mein Jobzweifelthema. Ich glaube, dass es in sehr vielen Punkten meine Arbeitsweise ist, die dazu führt, dass ich diesen Druck und diese Vergleiche eingehe. Und ich habe mir vorgenommen, an meiner Arbeitsweise zu arbeiten. Erfülle ich hiermit. Die Podcast-Folge für die nächste Woche ist schon fertig. Und ich fühle mich ganz befreit und ganz selig damit. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.